Radio 3. Das Gespräch.
Es ist sehr, sehr schwierig, weil abgelehnt zu werden fühlt sich ja richtig scheiße an. Und sich dem immer wieder auszusetzen, weil es gibt mehr Ablehnungen als Zusagen, das hält man, glaube ich, nur aus. Oder ich halte das aus, weil wenn es dann passiert und ich durfte den Film ja letztlich machen, dann ist es einfach so großartig, wenn dann eben Menschen wie Barbara Sukowa oder Lambert Wilson dann diese Szenen, die ich mir überlegt habe, zusammen spielen und das so lebendig wird, dann hat sich eigentlich jedes Ja und jede Absage gelohnt in dem Moment, ne?
Das sagt Angelina Maccarone. Sie ist Regisseurin und Drehbuchautorin und Filmprofessorin und neuerdings auch Schriftstellerin. Und das sagt sie über das Großartige und die Härte des Filmemachens. Ich habe Angelina Maccarone eingeladen, weil sie genau davon sehr, sehr aufrichtig erzählt in ihrem ersten Roman. Vom Kämpfen um Geld für Filme, von ignoranten Entscheidern und großen Egos im Filmgeschäft. Und von einer Regisseurin, die bei allen ihren Erfolgen sagt, mein größter Erfolg ist, eine gute Verliererin zu sein. Frank Meyer ist mein Name. Seien Sie herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Mir gefällt auch der Titel von Angelina Maccarones Roman sehr. Der heißt, wer nicht kotzen muss, wird Astronautin. Und da wollte ich doch zuerst mal von ihr wissen, wie ist denn dieser Titel zu Ihnen gekommen?
Der Titel ist ein Zitat aus dem Buch. Und der ist so zu mir gekommen, dass die Situation in dem Buch ist, ich bin ja als Regisseurin tätig schon sehr lange und da gibt es so einige Prüfungssituationen und da dachte ich in einer Situation, ob das vielleicht wie so eine Art Prüfung ist oder so Flugsimulationstest, wer nicht kotzen muss, wird Astronautin. Es ist ja so ein bisschen wie nur die Harten kommen in den Garten, aber da ich Film als sowas Kostbares und Schönes, Berufliches erlebe, und man hat ja auch mit Stars zu tun, mit den Sternen. Dann passte für mich so das mit der Astronautin.
Und der Titel, dachte ich dann, der passt auch deshalb gut zu dem Buch, weil das Buch auch so einen trotzigen Humor hat, der in dem Titel schon durchschlägt, oder?
Ja, das ist die Hoffnung.
Ich würde Ihnen jetzt gerne Angelina Maccarone noch ein bisschen genauer vorstellen, bevor wir hier losreden. Also Angelina Maccarone wollte als junger Mensch Popstar werden, was nicht so ganz geklappt hat. Aber sie hat für einen unserer größten Stars Songtexte geschrieben, für Udo Lindenberg. Sie hat Fernsehfilme und Tatorte für die ARD geschrieben und gedreht. Sie hat für ihren Kinofilm Verfolgt 2006 beim Filmfestival Locarno einen goldenen Leoparden bekommen. Für ihr Drehbuch zum Kinofilm Clandestin hat sie 2017 einen deutschen Filmpreis, also so eine Lola, für das beste Drehbuch bekommen. Sie lebt in Berlin. An der Filmuniversität Potsdam war sie 11 Jahre lang Professorin für Regie. Und letztes Jahr ist ihr jüngster Film in die Kinos gekommen, Clandestin, unter anderem mit Barbara Sukowa und dem französischen Schauspieler Lambert Wilson in 2 Hauptrollen. Das waren jetzt eine Menge Erfolge, die ich da aufzählen konnte. Ist auch nicht alles dabei aus Ihrer Filmlaufbahn. Was Ihr Buch, Ihr autofiktionales Buch jetzt aber für mich sehr eindringlich gemacht hat, das ist ein Buch übers Verlieren, über gescheiterte Projekte, Träume, Lebenspläne. Hat Ihnen das viel abverlangt, diese Offenheit des Schreibens über das Scheitern, was man ja auch lesen kann als Ihr eigenes Scheitern?
Ja, ich finde, wenn das Leben ist, wie das Leben nun mal ist, dann habe ich den Eindruck, es hilft mir eher in so einer Wahrhaftigkeit, mich zu bewegen, als zu versuchen, mich auch noch selber privat an irgendwas anzupassen, was so vermeintlich erreichbar ist und was alle in ihrem Leben anstreben sollten, Erfolg. Und während ich diese Arbeiten gemacht habe und die ja einfach auch lange Zeiten in Anspruch genommen haben. Das liest sich dann immer so toll, für mich selber auch. Aber die Zeiten dazwischen haben mich eigentlich mehr interessiert mit den Zweifeln und mit dem Suchen danach. Ist das überhaupt, was geht es überhaupt weiter? Diese ganzen Dinge. Und ich finde, da passiert ja das wirkliche Leben. Und das wirkliche Leben interessiert mich mehr als irgendwelche Erfolge. Ich habe nichts gegen Erfolg. Aber ja, das Scheitern ist interessanter als der Erfolg, finde ich.
Das heißt, Sie machen seit Mitte der 90er Jahre Filme. Das ist die lange Zeit, 30 Jahre, mehr noch. Und es geht Ihnen nicht nur um die Momente, wo man auf der Bühne steht, wo man Preise bekommt, vielleicht mit einem neuen Werk, sondern um die Jahre und Jahre und Jahre dazwischen, wo man mühsam versucht, so ein Projekt auf den Weg zu bringen. Ja,
ja, es wäre ja auch traurig, weil wie kurz sind diese Momente des Erfolgs und des Rauschs? Und dann immer darauf warten zu müssen, wäre ja auch, das wäre ja nun wirklich tragisch.
Sie erzählen in dem Buch von vielen Dingen, die vielleicht so ähnlich in Ihrem eigenen Leben passiert sind. Für das Cover des Buches haben Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Foto ausgesucht, auf dem sind Sie selbst zu sehen als Kind, so als 6-7-Jährige. Da stehen Sie in einem Badeanzug im Vordergrund, so ganz kerzengerade mit so einem tapferen Grinsen, kann man vielleicht sagen, im Gesicht. Im Hintergrund sieht man so eine Wiese von einem Wohnblock oder einem Wohnhaus mit Teppichklopfstangen und so einem Zelt, was da aufgebaut ist unter so einer Teppichklopfstange. Wenn Sie dieses Foto sehen, was sehen Sie da?
Ich weiß noch genau, wie das war an dem Tag, weil vermeintlich meine Freundinnen, Silvia und Uschi hießen die, die haben das Zelt gebaut und ich war ein bisschen jünger als die und wir waren eigentlich so zu dritt befreundet, dachte ich. Aber eigentlich waren die beiden befreundet und ich war immer so ein bisschen der Notstopfen, wenn die Stress hatten miteinander. Und an dem Tag gab es große Versöhnung und die haben das Zelt gebaut und ich war raus. Und ich war sehr betrübt. Und meine Mutter hat versucht, mich zu trösten und hat gesagt, komm, wir machen mal ein Foto. Du hast den schönen Badeanzug. Und dann habe ich mich da so aufgestellt, halt fotomäßig, wie das damals noch so war. Und ja, das war so ein Moment von ja auch von Scheitern und Ablehnung, aber gleichzeitig auch so ein Trost, dass meine Mutter das wahrgenommen hat und daraus was gemacht hat. So, und das fand ich dann auch ganz passend für das Buch.
Sie haben Ihrer Hauptfigur in dem Buch den Namen Giuseppina Rigatoni gegeben. Jetzt heißen Sie selbst, wie gesagt, Angelina Macarone, sind Jahrgang 1965. Ich nehme an, dass Sie mit diesem Macarone-Namen in Ihrem Leben jede Menge doofe Nudelscherze gehört haben und dass Sie jetzt Ihrer Hauptfigur auch so einen Nudelnamen Rigatoni gegeben haben. Ist das so eine Art Selbstverteidigung?
Ja, es ist halt ein Erfahrungshorizont, den ich mitbringe und den ich da auch teile. Ja klar, gab es lustige Witze. Heutzutage erstaunlicherweise junge Menschen, wenn die meinen Namen hören, die assoziieren Macarons.
Ah, die französischen Leckereien.
Ja, und dann denke ich so, wow, ich bin jetzt von der Nudel aufgestiegen.
Wir haben letztes Jahr hier auch bei Radio 3 im Dezember berichtet über den 70. Jahrestag des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und Italien. Im Dezember 1955 haben Deutschland und Italien das Abkommen unterschrieben. Dann kamen die ersten, damals ja Gastarbeiter genannten, nach Deutschland. Sie haben einen italienischen Vater. Wann ist der denn nach Deutschland gekommen?
Ja, der ist irgendwie so um 60 rum gekommen.
Und Sie schreiben auch in dem Buch über das Thema, was haben Sie denn von Ihrem Vater erfahren oder mit ihm erlebt, wie Italiener und Italienerinnen damals in dieser frühen Zeit, also ab 1960 vielleicht, angesehen und behandelt wurden in Deutschland?
Also ich weiß nur, dass er am Anfang auch, wir hatten so ein Haus im Ort und da haben halt diese ganzen, das waren Männer, junge Männer gewohnt und das war so, das sah nicht besonders schön aus, das Haus. Und es war auch nicht besonders angesehen. Das ist so das, was ich halt noch mitbekommen habe, als mein Vater dem schon entflohen war. Er selber hat jetzt nie so, dass wir mal gesessen hätten und er hat so von seinen Erfahrungen berichtet. Also das war nicht die Art von Beziehung, die wir hatten. Ich habe das halt mitbekommen als Kind, dass wir halt in einer Siedlung gewohnt haben, wo sehr viele sogenannte GastarbeiterInnen gelebt haben und ich fand das als Kind, fand ich das super, weil wir haben viel gespielt eben auf der Straße oder auf diesen Wiesen mit diesen Teppichstangen als Tore für Fußball und so. Also ich habe das eigentlich als was Positives erlebt und habe dann aber hinterher gehört, dass das immer genannt wurde Ghetto oder Bronx. Und es waren auch nicht so viele Kinder, die dann aus der Siedlung aufs Gymnasium gingen. Das Gymnasium war halt in der Bungalow-Siedlung und das war so eine halbe Stunde Fußweg. Und da sind immer nur so 2, 3 Kinder morgens in die Richtung aufgebrochen.
Und Sie auch irgendwann?
Ja, ich auch, ja.
Der Ort, was war das für ein Ort, in dem Sie groß geworden sind?
Der hieß ganz früher bei Köln, Pulheim bei Köln. Das ist, war ein sehr kleiner Ort und dann wurden die anderen Gemeinden drumherum eingemeindet und dann war es die Gemeinde Pulheim und irgendwann wurde es Stadt Pulheim ab einer bestimmten EinwohnerInnenanzahl. Ich habe den immer als zu klein und zu eng erlebt und solange ich denken kann, schon als ich 6 Jahre alt war, ungefähr die Zeit, wo das Foto entstanden ist, da habe ich so ein Prospekt gesehen und da war die Golden Gate Bridge drauf und ich habe gedacht, wow, sowas gibt's auch und da will ich leben später. Ich wollte nach San Francisco auswandern, weil ich dachte, ich brauche irgendwas, was ein bisschen mehr Weite hat.
Bei Ihnen ist es dann erstmal Hamburg geworden, wenn wir, wenn wir noch drüber reden. Immerhin auch eine Hafenstadt, Großstadt. Aber ich würde gerne noch wissen von Ihnen, Sie schreiben in Ihrem Roman dann zum Umschwung im Verhältnis Deutsche-Italiener, so Ende der 70er Jahre ungefähr. Ich zitiere das mal. Die Skepsis gegenüber den Spaghetti-Fressern wich einer Italien-Euphorie, die nicht minder anstrengend war. Was fanden oder finden Sie denn anstrengend an der deutschen Italien-Euphorie?
Dass eigentlich alle Italienisch sprechen. Alle fangen dann an, mit mir Italienisch zu sprechen und dann wird das immer so gelobt so und ach, das tolle Essen. Und mein Musiklehrer war dann so, ja, dann sing doch mal, die Italiener haben so schöne Stimmen, die haben Gold in der Kehle und so. Also dieses ganze Positive, was ich aber auch nicht erfüllen konnte, hat mich halt in Stress gebracht.
Sprechen Sie Italienisch?
Jetzt könnte ich sagen, jein, denn ich habe es angefangen Anfang des Jahres und bin sehr fleißig, übe jeden Tag mehrere Stunden. Aber ich habe es jetzt nicht als Vatersprache gelernt, leider.
Das heißt, Sie arbeiten jetzt an sowas wie einem Verhältnis zu Italien, einem besseren, gerade jetzt?
Daran arbeite ich schon lange, aber die Sprache, ich habe immer gedacht, irgendwann muss ich das ja mal können mit dem Namen. Und irgendwann, als ich dann letztes Jahr 60 wurde, dachte ich ja, irgendwann ist dann auch mal jetzt.
Sie erzählen, ist mir aufgefallen, in Ihren Filmen oft von Menschen mit einer Migrationsgeschichte, von Menschen, die aus Marokko zum Beispiel nach Deutschland kommen, in Ihrem jüngsten Film Clandestin oder auch in früheren Filmen, die aus dem Iran nach Deutschland kommen oder auch von afrodeutschen Menschen. Würden Sie selbst sagen, das hat auch was zu tun mit Ihrer Herkunft aus einer deutsch-italienischen Familie?
Nein, na klar, nein? Doch, natürlich. Ja, ich hatte nie das Gefühl, ich bin so ganz richtig deutsch. Weil es halt immer diesen Stolperer gab in der Schule bei der Namensliste oder in Sportvereinen und ich dann gefragt wurde und erklären sollte.
Wo kommst denn du her?
Ja, und so dieses, ich hatte das Gefühl, ich komme nicht so richtig rein. Und dieses Gefühl von außen zu gucken, ist heutzutage, also von heute aus betrachtet, empfinde ich das als Reichtum auch. Aber es ist schon verknüpft mit schwierigen Gefühlen und dieses Innen und Außen finde ich halt immer interessant, egal welche Gruppierungen es sind, weil um das Innen zu stärken, wird immer ein Außen geschaffen, was dann auch so leicht dämonisiert wird bis total verteufelt. Und das sind so Dynamiken, die ich auch heutzutage sehr wichtig und auch gefährlich finde. Und das ist aber immer was gewesen, was mich interessiert hat. Grenzen auch in allen möglichen Bereichen, Grenzüberschreitungen.
Wir werden gleich weiterreden über auch Ihren eigenen Weg, nicht gleich nach San Francisco, sondern erstmal nach Hamburg, wie Sie Popstar werden wollten unter anderem und wie Sie als Autodidaktin Filmemacherin geworden sind. Aber wir hören erstmal Ihre erste Musik. David Bowie haben Sie für uns dabei, Life on Mars. Warum diesen Song?
Der hat eine Bedeutung in dem Buch, die ich jetzt nicht spoilern will, aber auch, der hat auch eine Bedeutung für mich persönlich, weil ich Bowie erstmal als Figur und als Vorbild eben auch grenzüberschreitend, was so diese ganze Gender-Thematik betrifft, als großartiges Vorbild erlebt habe. Toller Musiker und Life on Mars mit diesen Bildern, mit diesen Kinobildern und diesem auch schon dem Traum und dem Wunsch auszubrechen aus einer Enge, dachte ich.
Das passt. Genau. Life on Mars von David Bowie. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to David Bowie mit Live on Mars hier bei Radio 3. Wir haben Angelina Macarone zu Gast hier in unserer Sendung im Gespräch. Regisseurin ist sie, Drehbuchautorin, Schriftstellerin jetzt mit ihrem ersten Roman. Wir haben eben gerade gesprochen über ihr Großwerden in einer deutsch-italienischen Familie in den 60er, 70er Jahren in einem kleinen Ort bei Köln. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, sie wollten als junge Frau Popstar werden. Was genau haben Sie sich denn damals vorgestellt, was das sein könnte für Sie?
Ja, gute Frage. Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen. Ich wollte immer Musik machen. Also schon als Kind hatte ich so eine Melodika und habe damit ziemlich viel geübt, so bis ich gemerkt habe, das ist kein richtiges Instrument. Und dann habe ich auf eine Gitarre gespart und hatte dann irgendwann eine Gitarre. Und dann habe ich erst klassische Gitarre gemacht und habe gemerkt, nee, das ist ja nicht das. Ich wollte was, um mich ausdrücken zu können. Und habe dann angefangen, sehr früh, als ich noch gar nicht so gut Gitarre spielen konnte, habe ich dann angefangen, Songs zu schreiben. Und das war es dann letztlich. Und dann habe ich gedacht, gut, was mache ich beruflich? Das war so das, was ich am allerliebsten gemacht habe und dachte, das wäre vielleicht was. Was ich nicht mit eingerechnet habe, war, dass ich sehr scheu war und die Bühne wirklich nicht ein Ort war, an dem ich gerne hätte sein wollen, hauptberuflich. Und deswegen hat sich das ja dann auch verlagert ins Schreiben.
Sie haben dann Songs geschrieben, unter anderem für einen großen Popstar, für Udo Lindenberg. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, das Leben hat mich da so hingespült, würde ich sagen. Ich habe eine junge Frau kennengelernt. Ich war immer in Hamburg. Ich wollte nach Hamburg gehen nach dem Abi und habe dann immer in der Jugendherberge in Hamburg meine Sommerferien und alle Ferien verbracht. Und habe dann natürlich geguckt, weil ich auch Udo Lindenberg toll fand und auch als Texter bewundert habe. Und da war eine junge Frau, die hat da auf ihn gewartet und die saß da vorm Haus. Die kannten sich und die hat mich mitgenommen zu Proben für die Tour Odyssee oder so war das, glaube ich, damals. Wie in so einem verrückten Traum. Und dann war ich plötzlich in dieser Halle und dann haben die da geprobt und ich konnte zugucken. Und bei der Gelegenheit habe ich die Schwester von Udo Lindenberg kennengelernt, weil mich nämlich alle mit ihr verwechselt haben, so auf den ersten Blick. Aha. Wurde ich öfter angesprochen. Und dann haben wir uns da kennengelernt und sind in Kontakt geblieben. Und als ich dann nach der Schule nach Hamburg kam und einen Job gesucht habe, zogen die gerade in dasselbe Haus. Also die Schwester mit ihrer Familie und Udo dann auf einer anderen Etage. Und der brauchte irgendwie eine Haushälterin. Und da ich einen Job suchte, habe ich das dann übernommen.
Krass, was für Zufälle das Leben so bestimmen können.
Ja,
ne?
Das ist schon verrückt.
Also Haushälterin, dadurch haben Sie ihn dann gekannt, aber dann ist ja nochmal ein Schritt zur Texte.
Ja, oder? Ich habe auch erstmal jahrelang nur den Haushalt gemacht und habe das alles so mitbekommen, wie das halt läuft in diesem Business und war dann auch gar nicht mehr so ganz sicher, wie ich das finde. Und irgendwann hat er mich angesprochen und gesagt, ich habe gehört, du schreibst Songs, lass doch mal was hören. Und dann kam das so, dass er das ganz gut fand, meine Texte. Und dann habe ich die Chance bekommen, da eben dabei zu sein und war dann auch viel mit bei den Aufnahmen und so, wo ich sehr viel gelernt habe, weil zum Beispiel Horst Königstein war ja einer seiner Produzenten, der sehr inhaltlich vorgegangen ist. Und dann hat Horst irgendwann gesagt, als er weg musste, nimm du mal hier, übernimm mal die Gesangsregie. Und so bin ich dann da zu dieser Ehre gekommen, Udo zu sagen, ja, die Zeile vielleicht nochmal ein bisschen mehr so, oder also so, völlig absurd.
Also Sie waren in Hamburg, Sie haben mit Udo Lindenberg gearbeitet und haben dann irgendwann angefangen, als Autodidaktin Drehbücher für Filme zu schreiben. Ihr erster Film kam 1995 ins Fernsehen unter dem Titel Kommt Mausi raus. Wie haben Sie sich denn da jetzt reingeboxt oder reingeschmuggelt ins Drehbuch-Fernsehgeschäft?
Geschmuggelt ist gut. Ich habe an einem Wettbewerb teilgenommen von der Hamburger Kulturbehörde und Literatur aus Hamburg. Die hatten so einen gemeinsamen Wettbewerb für ein Treatment. Und dann habe ich nicht gewusst, was ein Treatment ist, habe nachgeguckt, was das ist und dachte, ah ja, das ist eine gute Gelegenheit, mal das aufzuschreiben, was ich im Kino vermisst habe. Also der Film, den ich gerne gesehen hätte zu der Zeit. Und habe das einfach mal aufgeschrieben und da eingereicht. Eigentlich ziemlich naiv, jetzt gar nicht so mit reinboxen, sondern dachte, ah ja, das probiere ich mal.
Und was war das für ein Film, den Sie vermisst haben?
Das war dann Kommt Mausi raus und das war ein Film über eine junge Frau, die in die große Stadt geht und da ihr Lesbischsein entdeckt und lebt und sich befreit von ein paar Dingen, die sie so aus der Provinz mit rumschleppt.
Also auch ein Film, der ihr eigenes Lesbischsein thematisiert hat, dann in einer anderen Form.
Ja, das war auch, also eigentlich ist ja alles, was ich mache, oder ich würde sagen, alles, was alle machen, ist irgendwie autobiografisch. Weil das ja nun der Erfahrungsschatz ist, aus dem wir schöpfen, egal wie wir das dann einkleiden, mit welchen Figuren wir diese Erfahrungen dann losschicken. Aber das war schon sehr nah an meiner eigenen Geschichte, weil ich aus der Provinz ja nun nach Hamburg gekommen war und ja.
Und dann haben Sie dieses Treatment da eingereicht und wie ging das weiter?
Ja, dann habe ich das gewonnen und durfte das Drehbuch schreiben und der NDR war interessiert. Ja, und dann durfte ich, also ich wollte es nicht aus der Hand geben und dann habe ich halt, der Kompromiss war dann, dass ich eine Co-Regie gemacht habe. Also mir wurde nicht die Regie anvertraut, aber die Co-Regie und dann der nächste Film war dann Alles wird gut, da habe ich dann die alleinige Regie übernommen.
Und bei Ihrem ersten Film, wenn Sie da so Leute an die Seite gestellt bekommen haben, konnten Sie sich da durchsetzen mit Ihrer eigenen Vorstellung? Also ist es noch Ihr Film geblieben?
Ja, es ist schon mein Film geblieben, aber das war wirklich eine ziemlich heftige Zeit und ein heftiger Kampf auch. Ja, da wurde ich nicht so richtig ernst genommen.
Und so ein Weg ins Filmgeschäft hinein oder ins Fernsehgeschäft erstmal hinein, wie Sie ihn damals erlebt haben, würde das heute auch noch funktionieren auf eine ähnliche Weise?
Das vermag ich gar nicht zu sagen, weil das, ich will auch nicht so entmutigen, ne? Weil schon als ich angefangen habe, hieß es, vergiss es, keine Chance. Und ich glaube, es gibt immer eine Chance und immer einen Weg, wenn jemand das will und was zu erzählen hat, glaube ich, ja, das funktioniert auch heute noch.
Ich habe gelesen, dass dieser Film, Kommt Mausi raus, als lesbischer Pionierfilm gilt. Was hat den zu einem Pionierfilm gemacht?
Einfach, dass es eine Komödie ist und die Figur positiv ist. Also sie ist die Heldin und wir erleben diese Geschichte mit ihr und haben dann wahrscheinlich auch Sympathien für sie. Also so ist es gedacht. Und in vielen, vielen Filmen zuvor war die lesbische Figur, wenn es sie überhaupt gab, was ja selten war, so Beiwerk oder eben als tragisch gezeichnet.
Das mit dem Komödienschreiben und Filmen, da haben Sie dann weiterverfolgt, ne? Denn auch Ihr nächster Film, Alles wird gut, das war wieder eine Komödie, nicht wahr?
Ja, das ist eine Screwball-Comedy. Das ist ja so ein Genre, was so in den 30er, 40er Jahren in den USA, so Cary Grant und Katharine Hepburn, so absurde, überdrehte Komödien. Und das haben wir dann gedacht, das könnten wir in die Jetztzeit, also in die 90er, als das entstanden ist, spät 90er, verlegen und können die Heldin ersetzen, also Cary Grant und Katharine Hepburn mit einfach schwarzen SchauspielerInnen.
Die dann eine lesbische Beziehung
haben? Ja, da gibt es eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen und dann gibt es aber auch Support, der beste Freund der einen und die beste Freundin der anderen und ist auch nicht nur ein Film über diese Liebesgeschichte, sondern auch über Freundschaft. Und
auch dieser Film gilt als Pionierfilm, habe ich auch wiederum gelesen. Da haben Sie also dem deutschen Fernsehpublikum, jetzt so im Mainstream-Fernsehen, im Gewand dieser Screwball-Comedy, eine Geschichte eben von lesbischen, afrodeutschen Frauen untergejubelt, könnte man sagen.
Ja, ich finde ja sowieso, dass Komödie auch sich als trojanisches Pferd eignet, um Themen anzusprechen, die dann vielleicht eher den Weg in die Herzen der Leute finden.
In Ihrem Roman, wenn ich kurz muss mit Astronautin, da beziehen Sie sich auf einige Ihrer Filme und am meisten, glaube ich, auf einen Dokumentarfilm, den Sie gedreht haben mit dem britischen Schauspielstar Charlotte Rampling. Wie ist das wieder zustande gekommen, dass Sie mit diesem internationalen Star zusammengearbeitet haben?
Ja, auch das war wieder so eine Weichenstellung, großes Glück. Es gab eine Person, die diesen Film, es war alles schon klar, wer das machen sollte. Also es gab einen Produzenten, der diesen Film machen wollte. Es gab eine Regie, die da drauf war. Und ich kannte die zuständige Redakteurin, Inge Klaassen von Dreisat, eine großartige Redakteurin. Und die hat mir davon erzählt und ich habe gesagt, das ist ja eine tolle Idee und habe mich für sie gefreut, für diese Idee. Und ich kannte den Kameramann Bernd Meiners, mit dem ich Verfolgt gedreht hatte.
Verfolgt
ist einer meiner Kinofilme, genau. Mhm. Und dann sprang die Regie ab und dann haben beide Seiten mich vorgeschlagen bei der Produktion. Und dann habe ich den Produzenten getroffen und habe gesagt, ich würde das wahnsinnig gerne machen, aber mit einem ganz anderen Konzept.
Oh, da waren die bestimmt begeistert.
Ja, er war sehr offen dafür, weil ich wollte nicht, dass jetzt Charlotte Rampling, die sowieso immer dem Blick ausgesetzt ist, dass jetzt lauter berühmte Regisseure, meistens Männer, die mit ihr gearbeitet haben, dann sagen, wie sie so drauf ist. Das konnte ich und wollte ich nicht mir vorstellen. Und habe dann gesagt, wenn, dann wäre es ein Film, wo sie ins Gespräch kommt mit Leuten, wo sie über Themen erzählt, und habe dann so ein Konzept entwickelt, wo sie über große Lebensthemen spricht, über Tod, über Liebe, über exponiert sein, was bei ihr ja ein großes Kapitel ist, und habe dann Filmbeispiele gesucht für die jeweiligen Themen und GesprächspartnerInnen für die Themen und habe da halt so ein anderes Konzept entwickelt, sodass sie wirklich der Mittelpunkt ist.
Was ihr wahrscheinlich auch eher gefallen hat, als so die Idee, andere reden über sie.
Den anderen Film hätte sie, glaube ich, nicht gemacht. Das hat sie auch mal sehr deutlich gesagt, ja.
Sie haben, wie Sie sagen, Charlotte Rampling ins Gespräch gebracht mit anderen, und das waren zum Teil sehr bekannte, sehr berühmte Menschen. Also der bekannteste vielleicht der Schriftsteller Paul Auster, der US-amerikanische Literaturstar, oder auch zwei Fotografen, Peter Lindberg und Jürgen Teller. Wie war das dann wiederum für Sie, sich zwischen all diesen Berühmtheiten zu bewegen?
Ja, das war anstrengend, weil es ja eine Arbeit war, die erstmal so überhaupt organisiert werden musste, oder also so, die Berühmtheiten haben ja immer nur kleine Zeitfenster. Das war dann für die Produktion schwierig, das dann so festzunageln, dass es dazu kam, zu diesen Begegnungen. Für mich war es aufregend, weil das waren oder sind lauter Menschen, die ich auch richtig gut finde und bewundere für das, was die machen. Es ist aber nicht so, dass ich dann in Ohnmacht falle bei so einer Begegnung. Dann könnte ich ja meinen Beruf auch nicht machen. Sondern ich habe großen Respekt und sehe aber auch halt einen Menschen. Einen Menschen, der große Fähigkeiten hat, der vielleicht auch selber irritiert ist von diesem Ruhm. Und um diesen Film machen zu können, wo es wirklich eine Begegnung gibt zwischen einem Weltstar und dann noch anderen Weltstars, da komme ich ja nicht an irgendeinen Kern über das Leben, auch was zu machen, was so jeden Menschen anspricht. Insofern ging es mir darum, die miteinander ins Gespräch zu bringen mit Fragen, die ich so reingegeben habe, die mich wirklich selber umtreiben oder interessieren. Also ich versuche schon, zu so einem Kern zu kommen, und dann ist es auch egal, ob das dann ein weltberühmter Mensch ist oder jemand, der einfach so für sich rumkämpft. Letztlich sind so die Erfahrungen, die wir machen, oder die Gefühlspalette, die wir so mitbringen als Menschen, die sind ja bei allen gleich. Und auch wie es endet, ist bei allen gleich.
The Look heißt dieser Film mit Charlotte Rampling. Und ich habe das auch gefragt, wie das ist für Sie zwischen diesen Berühmtheiten, weil Sie die Hauptfigur in Ihrem Roman öfter erzählen lassen. Die ist ja auch Filmemacherin und Drehbuchautorin, die Figur. Dass ihr das bis heute wahnsinnig schwer fällt, sich unter Filmleuten so zu bewegen, eine gute Figur zu machen, die richtigen Leute anzusprechen, sich gut zu verkaufen, selbst was eine große Rolle spielt dabei. Wie leicht oder wie schwer fällt Ihnen das denn nach 30 Jahren im Filmgeschäft?
Das ist ein anderer Aspekt. Also wenn es darum geht, dass ich jetzt sogenannte Gatekeeper, Gatekeeperinnen ansprechen muss, um das Geld zusammenzukriegen, und einen guten Pitch oder einen Elevator-Pitch möglichst noch, irgendwas ganz Kurzes, was so einen Hook hat und wie das alles heißt.
Das ist, um das zu erklären, das ist, wenn man sein Filmprojekt vorstellt, ja.
Wenn man die kurze Zeit, die Aufmerksamkeitsspanne, die ja immer kürzer wird, nutzt, um eine andere Person davon zu begeistern, dass sie die Kohle locker macht. So. Und da bin ich ganz super schlecht. Und dann denke ich mir, ach, das ist doch alles so komplex. Und wenn ich das jetzt nicht erwähne, dann ist das alles so oberflächlich. Und dann kann man sich vorstellen. Also der Fahrstuhl ist schon im obersten Stock angekommen und ich bin immer noch nicht am Anfang meines Projektes. Es fällt mir schwer. Es fällt mir auch schwer, so das, was jetzt mit Social Media so verlangt wird, sich wie in so ein Schaufenster zu stellen und selber anzupreisen. Ich finde das obszön.
Wir werden gleich darüber reden, wie Sie das dann doch tun müssen und was für Hürden es dabei gibt und wie dann doch Dinge zustande kommen. Aber wir haben mal noch einen Song, den Sie mitgebracht haben. Liegen ist Frieden heißt er. Das ist vielleicht die Gegenwelt zu dem sich exponieren müssen. Von Ellen kommt dieser Song. Haben Sie ihn deshalb dabei?
Ja, genau.
Ich wache auf und mein Bett ist schön warm. Ich halte mein liebstes Kissen im Arm. Ich höre den Vögeln zu, die sagen, schön, dass du uns gesagt, immer einen richtigen Job. Du hast ein Loch im Bauch und ab und zu willst du auch mal was kaufen. Du musst jetzt aufstehen, rausgehen, Zähne putzen, ein Creme abnehmen, in die Zeitung gucken, losgehen, anstehen, draufgehen. Hörst du die Stimme, die sagt, nutze den Tag, aber ich will nicht. Ich will lieber hier liegen, für immer hier liegen. Denn Liegen ist Frieden, mein Geschenk an die Welt.
Liegen ist Frieden von Ellen, das hat uns Angelina Macarone mitgebracht hier ins Gespräch bei Radio 3. Ich muss sagen, dass ich immer wieder gestaunt habe, wie viel Ausdauer Filmmenschen haben müssen beim Verfolgen ihrer Projekte. Das zieht sich ja oft über Jahre hin und was man da alles auf diesem Weg so erleben kann an Rückschlägen, bizarren Situationen. Davon erzählen Sie auch in Ihrem Roman eben über eine Filmregisseurin, Drehbuchautorin, Giuseppina Rigatoni heißt sie. Die bekommt einen deutschen Filmpreis, eine Lola, für das beste unverfilmte Drehbuch. Und da würde ich jetzt so als Laie denken, das beste unverfilmte Drehbuch, höchste Anerkennung durch den deutschen Filmpreis. Da kommen jetzt die Filmfinanziers angerannt und wollen ihr Geld ausgeben für so ein Projekt. Sie haben das selbst erlebt, dass es auch anders kommen kann. Sie haben 2017 so eine Lola bekommen für das beste unverfilmte Drehbuch. Was für ein Weg hat für Sie damit begonnen?
Ja, wir haben uns das auch genauso vorgestellt, wie Sie es geschildert haben, dass es jetzt alles ganz leicht und ganz schnell geht. So war es nicht. Also, und vielleicht liegt es daran, das Drehbuch wurde prämiert, weil es auch eine gewisse Komplexität hat in der Darstellung von diesem Thema Europa und Abgrenzungen und Grenzen. Und aber auch, es hat vier Hauptfiguren, es ist miteinander verflochten, es ist nicht chronologisch erzählt und so weiter. Und das war eine Qualität, die diese Jury erkannt hat. Und es ist eine Qualität, die das Lesen vielleicht auch für viele erschwert hat, die dann entscheiden mussten, ob sie das Geld geben oder nicht. Hinzu kam noch, dass das auch eine Zeit ist, war, ist immer noch, wo viele Leute sagen, wenn auch nur annähernd das Thema Migration vorkommt. Ich würde nicht sagen, es ist ein Migrationsfilm, was ja wie so ein eigenes Genre geworden ist. Dann gehen so die Klappen zu. Also mir geht es in dem Film um was anderes, hauptsächlich. Also mir geht es darum, wie wir in Europa überhaupt mit diesen europäischen Werten umgehen und wie die überhaupt aufrechterhalten werden können, wenn wir uns so verhalten, wie wir das tun und so weiter. Diese Fragen, die uns einfach noch lange, lange beschäftigen werden. Und es geht auch um Freundschaften, um Beziehungen, um Träume und so. Aber das wurde nicht so richtig wahrgenommen. Und ich glaube, das war dann auch der Effekt. Mich haben dann ganz viele gefragt, wieso lief der denn nicht in sämtlichen Kinos und den müssten doch alle sehen, der ist ein wichtiger Film und zudem ist er auch unterhaltsam und so. Ich habe gute Rückmeldungen bekommen von Leuten, die reingegangen sind, aber es haben gar nicht so viele gesehen, weil die Sperre schon da war, Migration, nee.
Clandestin heißt der Film, das ist eben der Film, der letztes Jahr in die Kinos gekommen ist, ihr Film und der Weg dahin, das waren ja 7 Jahre, 2017, wobei
da gab es das Drehbuch ja schon.
Genau. Also wie lange war der Weg insgesamt bis zum Kino?
Ja, waren bestimmt so 10 Jahre oder noch mehr. Ja, aber ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag daran gearbeitet habe. Ich habe ja auch in der Zeit die Uni-Professur gehabt, zum Glück. So konnte ich ja auch mich gut über diese Jahre bringen. Ja, wie hält man das aus, war, glaube ich, die Frage. Ne? Die haben wir ein bisschen aus dem Blick verloren. Es ist sehr, sehr schwierig, weil abgelehnt zu werden, fühlt sich ja richtig scheiße an und sich dem immer wieder auszusetzen, weil es gibt mehr Ablehnungen als Zusagen. Das hält man, glaube ich, nur aus oder ich halte das aus, weil wenn es dann passiert und ich durfte den Film ja letztlich machen, dann ist es einfach so großartig, wenn dann eben Menschen wie Barbara Sukowa oder Lambert Wilson dann diese Szenen, die ich mir überlegt habe, zusammen spielen oder auch Banaf Shohrmasti. Einfach eine tolle Besetzung und viele, viele andere und das so lebendig wird, dann hat sich eigentlich jedes Jahr und jede Absage gelohnt in dem Moment. Ne? Was ich aber natürlich nicht weiß, ist, ob es überhaupt einen Erfolg geben wird am Ende und ich das machen kann. Das ist eigentlich das Schwierigste, diese Unsicherheit auszuhalten, dass es auch sein kann, dass es nicht verfilmt wird.
Wobei man könnte sich ja auch denken, Das ist jetzt so schwierig mit diesem Projekt. Sie haben es ja beschrieben, da gehen die Scheuklappen runter, wenn das Stichwort Migration kommt und so weiter. Und der Film ist irgendwie zu kompliziert, finden viele, die darüber entscheiden müssen und das Geld geben müssen. Kommt da nicht auch manchmal die Überlegung auf, warum mache ich nicht was, was leichter geht und wo ich schneller an diesen Punkt komme, dass ich die eigentliche Arbeit, stelle ich mir immer vor, eben wirklich einen Film zu inszenieren, machen kann und nicht jahrelang um Geld betteln muss. Gibt es solche Überlegungen dann nicht bei Ihnen?
Ich gehe immer davon aus, was ich gerne sehen will, in der Annahme, dass ich jetzt nicht so besonders bin, dass niemand anders das sehen will. Und es ist auch immer so, dass die Leute, die den Film jetzt gesehen haben, viele auch sehr positiv reagiert haben. Und mir geht es ja in dem, was ich mache, auch darum, so dass Leute rausgehen und was mitnehmen. Und klar könnte ich jetzt sagen, ich habe ja auch ein paar Tatorte gemacht, das ist dann leichter, weil da gibt es ja schon eine Finanzierung, es gibt auch schon bestimmte Vorgaben. Und in dem Rahmen ist dann ganz klar, innerhalb dieser kurzen Zeit entsteht dann was. Das habe ich ja auch gemacht und es ist auch, macht auch Spaß, würde ich auch jederzeit wieder machen. Aber es ist nicht das, warum ich angetreten bin, Filme zu machen. Also ich möchte mich schon dann mit einem Thema beschäftigen, wo ich selber auch noch auf der Suche bin nach was und wo ich vielleicht auch was reingebe, einen Gedanken reingebe in einen Diskurs oder so. Und auch gleichzeitig immer auch versuche zu unterhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, was ist kompliziert und komplex und das erzähle ich dann auch genauso, sondern auch bei Clandestinen hoffe ich, da gibt es auch Momente, die eine Leichtigkeit haben und die auch lustig sind, weil ich auch glaube, das Leben ist nicht so getrennt. Ne? Auf der einen Seite ist das Komplexe und auf der anderen Seite das Lustige, sondern das Interessante ist ja, dass es alles so miteinander verwoben ist.
Ja, lustig fand ich auf jeden Fall die Interaktion, die Beziehung, die sie da zwischen den beiden Figuren, die von Barbara Sukowa und Lambert Wilson gespielt werden, wenn die, das sind alte Freunde in dem Film und wie die miteinander umgehen, sich an alte Zeiten erinnern, wo sie noch jünger und wilder waren als jetzt, das fand ich sehr lustig. Und apropos Lambert Wilson, den hatte ich vor Augen eigentlich aus so Filmen wie aus der Matrix-Trilogie zum Beispiel von den Wachowski-Geschwistern, also so als internationalen Star. Und wenn ich das aus ihrem Buch richtig zurück übersetzt in die Wirklichkeit, also aus ihrem Roman, war er völlig überzeugt von ihrem Drehbuch zu dem Film oder geradezu begeistert und wollte wegen des Drehbuchs dabei sein. Habe ich das richtig zurück übersetzt?
Also das Buch ist ja kein Schlüsselroman. Ich habe versucht, was aus meinem erfahrenen innerer Wahrhaftigkeit zu erzählen und auch lustig. Aber in der Tat ist es nun zufällig so, dass Lambert Wilson sehr positiv sofort auf das Projekt reagiert hat und das auch einen wichtigen Film fand und dafür auch einige Dinge in Kauf genommen hat, die er normalerweise so nicht, also ich glaube ab einem bestimmten Level Weltstar sind auch bestimmte Hotelkategorien und Reisekategorien und so. Und wir waren eine grüne Produktion und er ist dann immer mit dem Zug angereist aus Paris nach Frankfurt zum Beispiel und solche Dinge und hat sich auf all das eingelassen, weil er an das Projekt geglaubt hat und weil er einfach ein cooler Typ ist.
Und wie wichtig ist es, Geld zu kriegen für so einen Film, dass man eben solche Stars hat wie Lambert Wilson oder Barbara Sukowa?
Ja, das nennt sich dann bankable auf dem Weg dahin, dass eben Namen sind, wo angenommen wird, der Film wird gemacht, der wird ein Erfolg und das Geld kommt zurück von dem, was da auch an Zwischenfinanzierung. Es ist ja nicht nur die Finanzierung, es gibt ja auch die sogenannte Zwischenfinanzierung, dass dann die armen Produzenten riesige Kredite aufnehmen müssen, bis dann die Fördergelder fließen und so weiter. Mhm. Und da helfen große Namen. Und es gibt diesen schrecklichen Begriff, dass jemand bankable ist.
Also ein Star, der das Geld dann anzieht sozusagen.
Das war aber nicht der Grund, warum ich Barbara Sukowa und Lambert Wilson besetzt habe, sondern weil ich sie großartig finde.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie ja auch das Glück hatten, dass Sie in all dieser unsicheren Filmarbeit währenddessen die Professur hatten an der Filmuniversität Potsdam. Bereiten Sie da Ihre Studentinnen eigentlich darauf vor, wie mühsam das sein kann mit dem Filmemachen oder wollen Sie ihnen auch nicht den Mut nehmen?
Ja, genau, so eine Mischung aus beiden. Also ich werde jetzt sicherlich nicht sagen, dass draußen ein Rosengarten wartet oder vielleicht doch mit den Dornen eben entsprechend. Vor allen Dingen machen die ja auch ihre eigene Erfahrung. Ich kann ja auch nicht meine Erfahrung über die drüber stülpen. Wer weiß, vielleicht rennen die offene Türen ein oder... Also was mir wichtig war in dieser Zeit, oder ich mache jetzt auch immer noch ab und zu Seminare und habe das vorher auch lange Jahre gemacht, immer ist mir wichtig in der Begegnung mit jungen Leuten, dass sie was mitnehmen aus den Seminaren. Ob sie nachher ein Taxi fahren oder ob sie in Hollywood landen oder irgendwas dazwischen. Ich finde es gerade bei Kunst, und für mich ist Film Kunst, wichtig, was zu verstehen über das Menschsein. Und das versuche ich in meinen Seminaren den jungen Leuten zu vermitteln, dass sie eine Offenheit entwickeln, dass sie eine Wahrhaftigkeit finden, dass sie zu einem eigenen Ausdruck kommen.
Können Sie uns da mal vielleicht von einer Übung erzählen oder einem Moment in Ihrem Seminar, wo genau sowas entsteht, wo man was lernt über das eigene Menschsein?
Ja, es gibt eine Übung, die sehr kraftvoll ist. Das ist eine Übung, die alle, die schon mal eine Schauspielschule von innen gesehen haben, schon gemacht haben. Alle, die jemals in einem meiner Seminare waren. Es ist eine Übung, einfach sich gegenüber zu sitzen, zu zweit, und sich in die Augen zu schauen und den Blick zu halten und nicht zu reden und alles zuzulassen, was so durchgeht. Und das ist so eine Übung, die geht so über eine längere Strecke Zeit. Also ich mache die meistens so 20 Minuten. Und da passiert halt ganz viel. Und was ich daran mag, ist diese Einfachheit und diese Direktheit und dieses auch auf sich zurückgeworfen sein und gleichzeitig in Kontakt sein mit einer anderen Person und dann in dem Sinne der Welt.
Ja, klingt ganz einfach, aber wenn ich es mir vorstelle, jemandem 20 Minuten in die Augen zu schauen, das wird sehr intensiv wahrscheinlich, was da passiert.
Ja.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie mit mehreren Ihrer Filme so eine Pionierin waren und neue Themen und neue Umgänge mit Themen ins deutsche Fernsehen eingebracht haben. Wenn Sie jetzt so den Pionierinnen von morgen begegnen an der Universität, wie ist das dann für Sie?
Schön. Also ich werde manchmal angesprochen von jungen Kolleginnen oder überhaupt Leute, die Kunst machen wollen, auch in anderen Bereichen. Und die dann sagen, dass ihnen vielleicht irgendwas, was ich gemacht habe, eine Inspiration gegeben hat, auch was zu versuchen, was Eigenes. Und das ist ja das Schönste, wenn das dann so wie so ein Staffellauf ist und es dann so weitergeht und ich da auch viele Arbeiten richtig toll finde. Das ist schön, ja.
In Ihrem Roman sprechen Sie auch Erfahrungen an. Also Ihre Hauptfigur erzählt von der Erfahrung. Sie sagt ja über sich selbst, dass es früher Ihre Rolle war, anderen Political Correctness nahezubringen und dass es Sie jetzt selbst erwischt, weil Ihre Studentinnen Sie darauf hinweisen, dass sie sich eben nicht politisch korrekt ausgedrückt hat zum Beispiel. Haben Sie solche Erfahrungen auch selbst gemacht?
Ja, wobei ich schon finde, es ist ja keine Raketenwissenschaft und ich mich auf jeden Fall bemühe, auch das, was gerade State of the Art ist, das auch anzunehmen und nicht stehen zu bleiben bei Vasur. Wir haben das immer so gemacht, weil mich das damals eben auch aufgeregt hat. Also insofern versuche ich schon da jetzt nicht mich zurückzuziehen auf mein Alter. Es ist natürlich, wenn mir das widerfährt, dass ich da einen Fehler begehe, ist es für mich einfach doppelt schlimm. Aber so ist es halt.
Das weil
ist jetzt
Sie das
meine
Selbstbild
Rolle.
Haben, dass Sie eigentlich Vorbild sind.
Ja, weil ich jetzt gesagt bekomme, was jetzt gerade angesagt ist. Aber es ist auch schön.
In Ihrem Roman, da gibt es mal die Überlegung, dass man in so einem Roman oder in einem Film oder in was auch immer ein vorteilhafteres Alter Ego für sich selbst entwerfen kann. Sie haben aber, zumindest mein Eindruck von Ihrem Buch, eher einen Nachteil hafteres, erfolgloseres Alter Ego für sich selbst entworfen in dem Buch, oder liege ich da falsch?
Ich weiß nicht. Müsste ich mal drüber nachdenken. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, eine Hauptfigur, die ziemlich viele gemeinsame Koordinaten mit mir hat und die schicke ich in eine Situation, wo sie versucht, einen Film auf die Reihe zu kriegen und ist eben konfrontiert mit den Absurditäten auch in dieser Filmwelt, wo das eben nicht alles so glänzt, wie es von außen scheint. Und dann die Innenwelt zu beschreiben, dann habe ich mich durchaus sehr an meiner eigenen Innenwelt orientiert. Und vielleicht ist meine Innenwelt dann nicht so wie das so vermuten lässt, wenn jemand meinen Wikipedia-Eintrag liest oder so. Keine Ahnung, was da nicht übereinstimmt.
Wo die ganzen Preise drinstehen. Ich will auch nicht zu viel verraten, wie die Dinge in Ihrem Buch ausgehen. Das sollte ich.
Ist gut, ja.
Was ich gerne noch von Ihnen wüsste, ich habe vorhin auch gar nicht gefragt, als wir über Ihr eben autofiktionales Buch begonnen haben zu reden. Was hat Ihre Familie eigentlich dazu gesagt, dass Sie so ein Buch schreiben, worin man vieles wiedererkennen könnte aus Ihrem eigenen Leben und dem Leben Ihrer Familie?
Meine Familie vertraut mir und ich habe bestimmte Dinge, wo ich vielleicht das ein oder andere beschrieben habe, was dann so gedeutet werden könnte oder was manchen Menschen in meiner Familie vielleicht nahe gehen könnte, habe ich dann auch besprochen, wenn das gewünscht war. Also ich habe das versucht auf jeden Fall. Und manche haben gesagt, überhaupt auch von Leuten, die Inspiration waren. Und manche haben gesagt, wollen sie gar nicht wissen. Und manchen habe ich dann was gezeigt. Und vieles ist einfach auch so weit weg von der Realität. Also deswegen habe ich auch Schwierigkeiten, dann, das ist natürlich naheliegend, aber sonst hieße die Figur ja auch so wie ich. Da hätte ich jetzt keine Scheu gehabt, wenn das jetzt wirklich eins zu eins meine Geschichte gewesen wäre.
Wie gesagt, es ist Ihr erster Roman. Ich kann mir vorstellen, dass beim Schreiben eines Romans vieles einfacher war als beim Filmemachen. Also zumindest muss man nicht so viel Geld auftreiben, um das tun zu können. Vielleicht ist auch manches schwieriger. Gab es das auch?
Also es war für mich eine schöne Erfahrung, immer wenn ich geschrieben habe. Aber ich schreibe auch wahnsinnig gerne. Auch die 100. Fassung von Clandestin nach dem grandiosen Preis habe ich ja noch zig Fassungen geschrieben, um dann das der Realität anzupassen, der Drehrealität, ne? Das ist ja beim Drehbuch so. Und beim Roman war es so, dass in dem Moment, als ich dann den Verbrecherverlag gefunden hatte, einen großartigen Verlag mit wirklich tollen Leuten und dann das Lektorat kam, das kannte ich ja so noch nicht. Es ist derartig respektvoll und derartig genau und derartig toll, was da noch so an Anregungen kam, dass ich das wahnsinnig gerne dann nochmal aufgenommen und umgeschrieben habe. Und ich könnte mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als wieder ein Buch zu schreiben. Es war wirklich eine schöne Erfahrung. In dem Moment, wo ich einen Verlag hatte, war es noch schöner.
Das heißt, Sie haben jetzt eine Alternative gefunden zum Filmemachen oder ist die Idee, doch beides weiterzumachen in Zukunft?
Also ich habe auch ein Drehbuch, ein fertiges Drehbuch, wo ich eine Produktionsfirma suche. Also ich würde auch gerne weiter Filme machen. Das ist auch ein ganz toller Beruf natürlich. Und ich hoffe, dass ich beides weitermachen kann und nicht vielleicht gar nichts weitergeht. Das ist ja auch immer die Option in diesem freien Arbeiten.
Schauen wir mal auf Ihre letzte Musik, die Sie für uns dabei haben. Also Ihre dritte Musik, das ist das Stück Cose della Vita von Eros Ramazzotti und Tina Turner. Könnte man jetzt vermuten, das hat was mit Ihrer italienischen Seite zu tun, dass Sie das dabei haben?
Oder ja, auf jeden Grund? Fall. Also ich mag das wahnsinnig gern, das Lied. Und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass es so eine Vertrautheit hat. Und ich habe mich für diese Mix-Version Englisch-Italienisch entschieden, weil Englisch auch eine Riesenrolle gespielt hat in meinem Leben. Und mein Literaturwissenschaftsstudium war Germanistik und Amerikanistik. Und Amerika war ja mal so ein Riesentraum, als es noch auch ganz anders war als heutzutage. Ja, und insofern hatte ich das Gefühl, das erzählt auch was, dieses Lied.
Das hat uns Angelina Maccarone mitgebracht. Die Regisseurin, Drehbuchautorin, Schriftstellerin war zu Gast hier bei Radio 3. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und Ihr erster Roman, Wer nicht kotzen muss, wird Astronautin, der ist im Verbrecherverlag erschienen. Und viele Ihrer Filme, zum Beispiel den jüngsten, Clandestin, finden Sie bei einem Streamingdienst Ihres Vertrauens. Mein Name ist Frank Mayer. Wie schön, dass Sie uns zugehört haben. Und Sie finden unsere Gespräche immer auch zum Weiterempfehlen und Weiterhören auf unserer Seite radio3.de und in ARD Sounds. Und jetzt also Eros Ramazzotti und Tina Turner mit Cose della Vita.
Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi.